Was war die letzte positive Veränderung deiner Persönlichkeit oder deines Charakters? Steile Frage zum Einstieg, oder? Was war die letzte positive Veränderung, ganz wichtig, positive Veränderung deines Charakters oder deiner Persönlichkeit? Vor einigen Tagen habe ich meiner Frau Ina diese Frage gestellt. Und als dann erstmal ein bisschen Pause war, wusste ich, oh, mit diesem Thema muss ich mich nochmal beschäftigen. Ich habe sie sogar noch genauer gefragt, was waren so die Veränderungen, die du in unserer Ehe wahrgenommen hast? Und ich sehe vielleicht jung aus, aber ich bin schon bald 9 Jahre verheiratet. Also ich erwarte eigentlich, dass in diesen 9 Jahren irgendetwas bei mir besser geworden ist. Und es gab trotzdem Schweigen, erstmal. Dann hat sie doch so ein paar Sachen gefunden, aber die waren für mich eigentlich nicht so wirklich erwähnenswert. Und deshalb war mir klar, ich muss mich nochmal neu mit dieser Frage beschäftigen. Was war die letzte positive Veränderung meiner Persönlichkeit oder meines Charakters? Und die Gedanken, die mich seitdem so beschäftigen und vorantreiben, sind natürlich heute ein Stück weit in diese Predigt eingeflossen. Denn Heiliger Geist und Veränderung sind, ja, wie soll ich das sagen, zwei Seiten einer Medaille, nicht zwei Paar Schuhe, zwei Schuhe eines Paares. So, also sie gehören zusammen. Man kann es eigentlich nicht voneinander trennen. Und Veränderung ist Teil dieser Predigt heute, aber Veränderung ist auch Teil unserer neuen Predigtserie, die heute startet. Der ein oder andere hat vielleicht hinten schon die Flyer gesehen oder unten, nehmt sie nachher auf jeden Fall mit. Wir wollen uns in den nächsten Wochen bis Juli ungefähr mit ganz besonderen Themen unseres christlichen Lebens beschäftigen. Deshalb heißt die Predigtserie auch das Unnormale oder das normale Christenleben. Da kann jeder diesen Titel lesen, wie er es möchte. Veränderungen, gerade weil der Heilige Geist in uns lebt, sollte eigentlich zum Normalsten unseres christlichen Lebens gehören. Aber ist das so? Darum soll es die nächsten Wochen gehen. Es gibt ganz spannende Themen. Nächste Woche zum Beispiel erwischt Lügen, die wir glauben. Oder in 2 Wochen aufgeräumt, Scheinwerfer an, Sünde raus. Es sind Themen, die, glaube ich, zu unserem christlichen Alltag dazugehören, die zu unserem Christenleben, wie Luther es genannt hat, dazugehören. Die Frage ist, ob es normal ist oder unnormal. Und da kann jeder selbst die Antwort drauf geben. Die Frage bei Veränderungen ist ja immer, gerade wenn man das in Bezug zum Heiligen Geist und christlichem Glauben setzt, welche Rolle spiele ich persönlich dabei? Und welche Rolle spielt der Heilige Geist dabei? Macht er alles? Mach ich alles? Gehört das irgendwie zusammen? Und das ist die Leitfrage für heute. Und ich habe diese Leitfrage in 3 Unterfragen heruntergebrochen, um dem eine Antwort geben zu können. Die erste Frage, um die es heute geht, wer oder was ist denn der Heilige Geist? Der Name ist heute so oft gefallen in diesem Gottesdienst. Aber was ist das? Wer ist das? Erste Frage. Die zweite ist, was ist seine Aufgabenbeschreibung? So würden wir es heute sagen. Was ist seine Aufgabenbeschreibung? Wofür ist er eigentlich da? Wofür ist er hier in mir? Und die dritte Frage, wie funktioniert eigentlich die Kooperation zwischen ihm und mir? Wie sieht das aus? Und darum soll es heute gehen. Und wir befassen uns zunächst mit der ersten Frage, wer oder was ist der Heilige Geist? Wenn wir mal das Neue Testament dahingehend durchblättern, sehen wir ganz unterschiedliche Namen für ein und dieselbe Person. Er wird mal Geist Gottes genannt, mal Heiliger Geist, mal Geist Jesu, ewiger Geist. Da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen für, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Dann findet man auch Bezeichnungen wie Fürsprecher oder Tröster. All das sind Worte, die die Autoren des Neuen Testaments gebraucht haben, um von dem Heiligen Geist zu sprechen. Und weil das der häufigste Name ist, werde ich auch heute in der Predigt in erster Linie diesen Namen verwenden. Und dann kommen wir eigentlich zu der viel grundlegenderen Frage zum Heiligen Geist. Sein Name kann ganz unterschiedlich sein im Neuen Testament, aber ist das jetzt eine Person? Ist das eine Kraft? Wie kann man das beschreiben? Wie kann man das fassen? Und diese Frage wurde eigentlich in der Kirchengeschichte bis heute durchdiskutiert. Zu jeder Zeit, zu jedem Jahrhundert gab es eigentlich Leute, die gesagt haben, der Heilige Geist, naja, eine Person wie Jesus oder Gott Vater, nee, er gehört irgendwie zu Gott, aber er ist vielleicht so seine Kraft, so sein verlängerter Arm, mit dem Gott wirkt. Andere haben von Anfang an gesagt, nee, das geht nicht. Der Heilige Geist ist genauso Person wie Gott und wie Jesus. Und auch heute noch gibt es Vertreter, die davon überzeugt sind, dass der Heilige Geist keine Person ist. Ich sehe das etwas anders und liefere auch gleich meine Begründung dazu. Schauen wir uns einmal ganz kurz an, was macht denn eine Person aus? Ich will jetzt keine philosophische Diskussion vom Zaun brechen, aber einen Philosophen zitieren, der vor mehreren tausend Jahren lebte. Aristoteles sagte, eine Person macht aus, wer eines Sinneswesen ist und Vernunft hat. Sinne und Vernunft. Trifft auf uns alle zu, auf den Heiligen Geist? Fragezeichen. Ein etwas neuerer oder jüngerer Philosoph, Immanuel Kant, hat geschrieben, dass den Menschen ausmacht, dass er nach Wissen strebt und Lernprozesse in ihm ablaufen. Trifft auch auf uns alle zu. Wir lernen aus unseren eigenen Fehlern, wir lernen aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und wir wollen immer mehr Wissen ansammeln. Und wenn ich das mal runterbreche und daraus Kriterien entwickle, würde ich mal ganz plakativ sagen, eine Person zeichnet sich durch Denken, Wollen, Handeln und Sprechen aus. Das sind so ganz wesentliche Merkmale, die uns zum Beispiel auch von Tieren unterscheiden. Und wenn ich da mal die Bibel durchforste oder genauer gesagt das Neue Testament durchlese, dann finde ich, dass all das auch vom Heiligen Geist berichtet wird. Der Heilige Geist denkt. In einer Stelle aus dem 1. Korintherbrief heißt es, der Geist erforscht alle Dinge. Das heißt, er denkt, er guckt, er prüft. Der Geist hat einen Willen. Er verteilt die Gaben, wie er es will. So heißt es auch im Korintherbrief. Der Geist spricht auch. Ich hoffe, das haben viele von uns schon erfahren im eigenen Leben. Ganz oft im Neuen Testament lesen wir, der sprach der Heilige Geist zu Paulus oder zu einer Gemeinde. Also er spricht und das Letzte, er handelt. Da ist das Neue Testament voll von. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Er lehrt, er begleitet, er sendet aus, und all solche Sachen finden wir immer wieder beschrieben vom Heiligen Geist. Kann man da von einer Kraft sprechen? Etwas, was keinen eigenen Willen hat, etwas, was irgendwie nur so verlängerter Arm von jemand anderem ist? Ich würde ganz klar und deutlich Nein sagen. Neben diesen Aussagen finden wir im Neuen Testament auch immer wieder Beschreibungen des Heiligen Geistes mit Eigenschaften, die eigentlich auch nur ein Gott hat, die nur unser Gott hat. Zum Beispiel wird vom Heiligen Geist gesagt, dass er ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende. Von ihm wird auch gesagt, dass er allwissend ist. Zum Beispiel, er erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig zu jeder Zeit, und ihm wird auch zugesagt, dass er Schöpferkraft besitzt, dass er bei der Schöpfung des Universums mitgewirkt hat. So halten wir also fest, der Heilige Geist ist eine Person und nicht nur irgendeine, sondern eine göttliche Person, wie Jesus Gott ist und wie der Vater Gott ist. Und wir Christen nennen das Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und wer jetzt denkt, dass ich in dieses Thema tief einsteige und das erkläre, den muss ich enttäuschen, das mache ich nicht. da würden alle meine Worte nicht reichen. Und ich möchte nur mit einem Zitat dieses Thema beenden. Ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert hat gesagt: Zeige mir einen Wurm, der den Menschen versteht. Und dann zeige ich dir einen Menschen, der den dreieinen Gott versteht. Und damit möchte ich dieses Thema für heute zumindest beenden und zur zweiten Frage übergehen. Wenn der Heilige Geist Gott und Person ist, was ist dann seine Aufgabenbeschreibung? Was macht er eigentlich so den lieben langen Tag? Gott ist unser Vater, das wissen wir. Er kümmert sich um uns, er versorgt uns. Jesus ist unser Retter, er ist für uns am Kreuz gestorben, da haben wir an Ostern dran gedacht. Und der Heilige Geist, was macht er eigentlich? Wer ist er für mich? Als ich mich neu mit dieser Frage beschäftigt habe, war ich wieder überrascht davon, was er eigentlich alles tut oder tun will und vor allem tun könnte. Ich habe jetzt eine Auflistung von Punkten mitgebracht, die mir so im Neuen Testament über den Weg gelaufen sind. Die ist aber natürlich nicht abschließend. Ich will nur einige Punkte davon nennen und auch gar nicht alle Bibelverse dazu vorlesen. Ein ganz wichtiger Punkt: Der Heilige Geist ist es, der neues Leben schenkt. Wenn wir Nachfolger Jesu sind, dieses neue Leben in uns haben, dann hat der Heilige Geist es uns geschenkt. Wir lesen in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist ist es, der lebendig macht. Des Weiteren, wenn wir dieses neue Leben einmal empfangen haben, vergewissert er uns auch immer wieder, dass wir zu Gott gehören, zu seiner Familie, dass wir nicht irgendwo alleine Einzelkämpfer sind, sondern dass wir zu seiner Familie gehören. Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 16. Dass wir Gottes Kinder sind. Der nächste Punkt, ich muss auch mitklicken. Der Heilige Geist gibt innerliche Kraft. Er gibt innerliche Kraft. Und wie oft haben wir das eigentlich nötig? In Zeiten schwerer Herausforderungen, aber auch wenn wir irgendwie vor Aufgaben im Job oder in der Familie stehen, dort will der Heilige Geist uns auch stärken. Apostel Paulus betet in dem Gebet aus Epheser 3, Vers 16, er gebe in seiner unerschöpflichen Macht und Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also nicht hier diese Kraft, sondern die Kraft, durch Situationen hindurchzugehen, innerlich stark zu bleiben, auch wenn es von außen ganz anders aussehen mag. Er hilft uns dabei, geistliche Fragen zu verstehen. Er erklärt sie uns, wenn wir ihn lassen. Ich hatte gerade schon gelesen, er erforscht alle Dinge und genauso will er sie uns auch mitteilen. Der Heilige Geist betet aber auch an meiner Stelle, wenn ich mal keine Worte für das finde, was ich ganz tief hier drin fühle oder vielleicht auch nicht fühle, dann formuliert er das für uns. In Römer 8, Vers 26 heißt es: Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Wenn uns die Worte fehlen, ist er da und formuliert unsere Gebete vor Gott. Hier ein knackiger Punkt: Er verändert meinen Charakter. Er verändert meinen Charakter. Das gehört zu seiner Job Description, zu seiner Aufgabenbeschreibung, das, was er machen will. Er verändert meinen Charakter. Er will es zumindest. In Römer 8, Vers 13 heißt es: Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen abwendet, werdet ihr leben. Wenn wir uns durch die Kraft des Heiligen Geistes von unserem alten Wesen, von unseren alten Gewohnheiten, das, was uns ausgemacht hat, bevor wir Nachfolger Jesu wurden, Wenn wir uns durch die Kraft des Heiligen Geistes davon abwenden, werden wir leben. Also er will uns dabei helfen, und diese Geschichte, dieses Kapitel hinter uns zu lassen. Und die letzten zwei Punkte noch, der Heilige Geist schenkt uns auch Geistesgaben. Ein ganz spannendes Thema, über das wir heute gar nicht so viel reden können. Und ein letzter Punkt in meiner kurzen Aufzählung, der Heilige Geist bewirkt Wunder. Ich habe hier einfach mal die Stelle aufgenommen aus dem Pfingstereignis, aus der Apostelgeschichte 2, Vers 4, wo gesagt wird, und sie, also die Jünger, sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Er wirkt Wunder in uns oder durch uns. Das alles sind Teile seiner Aufgabenbeschreibung. Er hat noch mehr. All die Aufgaben konnte ich nicht aufzählen. Das hätte den Rahmen dieser Predigt gesprengt. Aber wenn ich all diese Punkte und alles, was darüber hinausgeht, in einen Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, der Heilige Geist will an uns, will an mir ganz persönlich und durch mich positive Veränderungen bewirken. Er will in mir und durch mich Veränderungen bewirken. So könnte man das in einen Satz zusammenfassen. Und damit sind wir bei der letzten Frage. Wie funktioniert eigentlich diese Kooperation? Er und ich, wir gehören zusammen, aber er will etwas tun. Diese Aufgabenbeschreibung haben wir gerade gesehen. Aber was ist mein Teil dabei? Während die ersten zwei Fragen, die wir gerade besprochen haben, eher etwas theoretisch waren, eher für den Kopf, ist diese letzte Frage jetzt ganz persönlich und praktisch an dich gerichtet. Wie kann ich mir diese Kooperation vorstellen und wie kann ich sie auch gestalten? Das Problem für den Heiligen Geist ist ja, dass er gerade nicht mit Maschinen zusammenarbeitet, sondern mit dir und mir. Er hat seine Aufgaben, er hat seinen Willen, er weiß, was er tun will, aber er macht es gerade nicht gegen meinen Willen, sondern er will mit mir zusammen diesen Weg gehen. Er ist mit uns unterwegs und auch ein Stück weit auf uns angewiesen. Er begrenzt sich selber, um mit uns zusammen diesen Weg zu gehen. Wir haben gesehen, was er tun will und was er tun kann. Aber wie arbeite ich damit? Und damit wir diese Frage etwas besser beantworten können, möchte ich zunächst das Ziel aufzeigen. Das Ziel aufzeigen, das der Heilige Geist in unserem Leben verfolgt. Und ich möchte das mit einem Bild tun. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Mir wurde das, ich glaube, als ich Teenager war, gesagt und das begleitet mich seitdem. Stellt euch vor, unser Leben ist ein Auto und wir sind die Fahrer. Wir sitzen am Steuer, fahren dorthin und dorthin, wie es uns beliebt, was uns wichtig ist, wo wir gerne Zeit verbringen. Und irgendwann kommen wir dann an den Punkt und sagen, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du all den Quatsch, den ich in meinem Leben verzapft habe, wegnimmst. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist in unser Leben. Das lesen wir in der Bibel. Der Heilige Geist steigt dann, im Bild gesprochen, mit ins Auto. Wir sind zu zweit unterwegs. Mit der Zeit gewinne ich Vertrauen zu ihm. Und ich lasse auch hin und wieder mal seine Ideen in meinen Fahrstil oder in meine Ziele einfließen. Wenn es dann so weitergeht, darf er vielleicht sogar mal zwischendurch wie ein Fahrlehrer ins Lenkrad greifen und auch mal eingreifen, wenn es brenzlig wird und wir alleine nicht mehr weiterkommen. Aber das eigentliche Ziel, das, wo der Heilige Geist hin möchte, ist, dass wir stehen bleiben, aussteigen, einmal ums Auto rumgehen, die Tür wieder aufmachen und auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Und er rutscht rüber ans Steuer. Und dann fährt er an die Orte und zu den Personen, die ihm wichtig sind. Und ich komme mit. Aber er fährt dann auch nicht mehr an die Orte und zu den Personen, wo ich vielleicht früher manchmal hingefahren bin. Und wenn ich dieses Bild in die Realität übertragen wollen würde, würde es mir schwerfallen. Aber Apostel Paulus hat das sehr gut in einem Vers in die Realität übertragen. Er schreibt in Galater 5, Vers 16, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Lasst den Heiligen Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Jetzt könnte man lange darüber reden, was heißt Begierden und eigene Natur, aber ich glaube, tief in uns drin wissen wir, wovon Paulus da redet. Also ich weiß es auf jeden Fall. Ich wünsche mir oft, im Nachhinein leider nur, dass ich in einer bestimmten Situation ganz anders reagiert hätte. Dass ich nicht so schnell aus der Haut gefahren wäre. Oder dass ich auch viel positiver über andere Menschen denke und nicht solche komischen und negativen Gedanken habe. Und dann gibt es ja noch ganz andere Gewohnheiten und Charakterzüge in meinem Leben, über die ich in der Öffentlichkeit gar nicht reden will. Und all das fällt unter diesen Punkt Begierden unserer eigenen Natur. All das, wovon wir hier drin eigentlich ganz genau wissen, dass wir es gar nicht in unserem Leben haben wollen, es aber trotzdem da ist und schon über Jahre und Jahrzehnte da ist. Und dann sagt Paulus, wenn der Heilige Geist bei dir am Steuer sitzt, also dein Verhalten bestimmt, dann werdet ihr das nicht mehr tun. Was für eine Verheißung, was für eine Aussicht, was für ein Ziel, dem ich nachstreben möchte. Der Heilige Geist will uns dabei helfen. Er will das tun. Es ist seine Aufgabe und es ist sein Ziel. Die Frage ist aber, ob ich das will, ob du das willst. Willst du dieses Ziel haben, dass du von deinem Auto nicht mehr der Steuermann bist, sondern eigentlich nebenan sitzt? Das klingt für einige sicherlich überhaupt nicht attraktiv. Willst du das? Will ich, dass er mehr Kontrolle in meinem Leben übernimmt? Wenn du das nicht willst, wie kannst du es verhindern? Eigentlich nicht schwer. Ich glaube, darin sind wir Menschen richtig gut. Zieh einfach dein Ding durch. So würde ich es mit eigenen Worten sagen. Zieh einfach dein Ding durch. Wenn ich sauer bin, lasse ich es raus. Wenn mir jemand quer kommt, dann lasse ich ihn das spüren oder schicke ihm eine fiese Mail in Kopie an 10 andere. Wenn ich an andere denken soll, wer denkt denn dann an mich? Das geht doch gar nicht. Und Bibel, naja, die ist ja schon so richtig alt, oder? Was kann die uns heute noch sagen? Wenn du dich von solchen Aussagen leiten lässt, dann bist du auf einem ganz guten Weg, das zu verhindern. Also wenn du es nicht willst, dass der Heilige Geist mehr Kontrolle in deinem Leben bekommt, ist das der Weg. Kein Problem. Aber was ist, wenn ich es möchte? Was ist, wenn dieses Ziel etwas ist, was mich hier drin total bewegt? Wenn dieses Ziel davon, dass der Heilige Geist am Steuer sitzt und dass ich dieses Verhalten, das ich in meinem Leben gar nicht haben möchte, wenn ich dieses Ziel attraktiv finde, wie kann ich es dann fördern? Wie kann ich es fördern? Wie kann ich dabei helfen, dass der Heilige Geist immer weiter zu seinem Ziel kommt in meinem Leben ganz persönlich? Ich habe dort 3 Punkte aufgeführt, von denen die ersten 2 sehr bekannt sind. Gottes Wort. Gottes Wort, die Bibel. Und da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Die Bibel ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist Kontrolle in unserem Leben übernehmen kann. In der Bibel steht zum Beispiel all diese Informationen, die ich gerade über die Person des Heiligen Geistes und über seine Aufgaben und über seine Ziele aufgeführt habe. Wenn ich das nicht weiß, wie kann ich dann bei dieser Kooperation mithelfen? Es funktioniert einfach nicht. In der Bibel finden wir auch all das, was Gott gut findet und was er nicht gut findet. Und das sind die Leitplanken unseres Lebens, auf die uns der Heilige Geist in unserem Auto führen will. Wenn ich diese Leitplanken nicht kenne, werde ich einen Unfall bauen, früher oder später. Und ich habe mal einen ganz, ganz schwachen Vergleich davon gefunden. Wenn ich keinen Gebrauch von der Bibel in meinem Christenleben mache, ist das wie eine IKEA-Küche ohne Gebrauchsanweisung zusammenzubauen. Habt ihr schon mal eine IKEA-Küche zusammengebaut? Die kommt mit jedem Schrankwand einzeln. Da kommt der Küchenschrank, den wir hier oben aufhängen, nicht in einem und wir müssen ihn nur anhängen, sondern da ist jedes Brett, jede Schraube, jeder Dübel einzeln. Und wenn du dann die große Küche in deinem großen Wohnzimmer ausgelegt hast, weißt du nicht, wo vorne und hinten ist und wo du anfangen sollst. Und jetzt bau das mal ohne Gebrauchsanweisung auf. Und diese Gebrauchsanweisung ist unsere Bibel. Unsere Bibel lehrt uns über Gott den Vater, über Jesus Christus, unseren Retter, über den Heiligen Geist, der uns in unserem Alltag helfen will. Und sich von dieser Gebrauchsanweisung zu distanzieren, macht es nicht unmöglich, das Ziel zu erreichen. Aber es macht es sehr, sehr schwierig. Der zweite Punkt, genauso bekannt, Gebet. Und darunter fasse ich auch Anbetung und Lobpreis, all das, wo wir uns ganz bewusst zu Gott hinwenden. Das Gebet, so sagt man es ja immer so schön in der Kinderstunde, ist unsere Standleitung zu Gott. Zu jeder Zeit kann ich den Hörer nehmen und ihn anrufen. Unser großer Gott, der alles gemacht hat, der darauf aufpasst, dass unsere Welt funktioniert und dass jeder von uns irgendwie nicht ins Chaos stürzt, hat Zeit für mich. Ich kann jederzeit die Standleitung schnappen und mit ihm reden. Und wenn ich mal keine Worte finde, das haben wir gerade gelesen, dann übersetzt der Heilige Geist sogar für uns. Es ist seine Aufgabe, uns unser Gebet vor Gott zu bringen. Dieses Vorrecht haben wir im Gebet. Aber wenn wir über das Gebet sprechen und über Veränderung und die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Gebet, dürfen wir niemals vergessen, dass dieses Gebet wie eine echte Standleitung nicht nur von meiner Seite besprochen wird, sondern auch von der anderen Seite. Es ist ein Telefongespräch, wo beide Seiten sich mitteilen, wo beide ins Telefon sprechen. Und die Frage ist, ob ich mir Zeit nehme, um auf diese andere Seite vom Telefon zu hören. Und bevor wir zum dritten und letzten Punkt kommen, möchte ich noch eine kleine Anmerkung zu diesen ersten beiden Punkten machen. Es geht nicht darum, dass wir jeden Tag 3, 5 oder 10 Kapitel in der Bibel lesen und eine Stunde beten. Das will ich damit nicht sagen. Wir müssen ein Stück weit realistisch bleiben und Schritt für Schritt vorwärts gehen, so wie es gerade in unseren Alltag hineinpasst. Lies viel eher einen Abschnitt in der Bibel, egal ob lang oder kurz, und frag dich, wie kann ich das, was ich da gerade lese, in meinem Leben umsetzen? Das, was in der Bibel steht, das hilft uns in unserem Leben. Es will uns helfen. Und die Frage ist, ob ich mir Gedanken darüber mache, wie es mir helfen kann. Und zum Thema Gebet, nenne deine Anliegen. Bring Gott das, was dich beschäftigt, das, was dich besorgt. Das, was dir dein Leben schwer macht. Aber nimm dir dann genauso viel Zeit nochmal, um einfach stille vor Gott zu sein. Um zu hören, was er in die Standleitung hineinsprechen möchte. Beides gehört zu einem Telefonat dazu. Und damit wir all das nicht vergessen, was wir vielleicht umsetzen wollen oder meinen, von Gott durch diese Standleitung gehört zu haben, damit wir das nicht vergessen, ist eine nützliche Übung, sich das einfach aufzuschreiben. Ein, wie soll ich sagen, geistliches Tagebuch zu führen, wo ich das aufschreibe, was ich durch das Lesen der Bibel für mich entdeckt habe oder was ich auch glaube, im Gebet gehört zu haben. Und das dann von Zeit zu Zeit neu rauszunehmen und zu schauen, wie bin ich denn darin bis jetzt unterwegs? Hat sich das bestätigt, was ich im Gebet gehört habe? Ist Gott da mit mir unterwegs? Bin ich da mit ihm unterwegs oder habe ich eigentlich alles wieder links liegen lassen, was ich eigentlich tun wollte? So viel zu diesen ersten beiden Gs, Gottes Wort und Gebet. Und jetzt kommen wir zum letzten G, Gehorsam. Gehorsam. Und hier sind wir beim Knackpunkt der heutigen Predigt angekommen. Gehorsam. Wer alles, was ich bis jetzt gesagt habe, hinter sich lässt und vergisst, aber an diesem Punkt ansetzt und weitermacht, der ist, glaube ich, gut unterwegs, damit etwas mit dem Heiligen Geist zu erleben und mehr Kontrolle ihm abzugeben. Wer aber andersrum alles, was ich bis jetzt gesagt habe, beherzigt, aber an diesem Punkt aufhört, dem wird es sehr, sehr schwer fallen, so wie mit der IKEA-Küche. Gehorsam ist kein populäres Wort. Gehorsam ist im Reich Gottes aber eins der wichtigsten geistlichen Prinzipien. Eins der wichtigsten geistlichen Prinzipien, um das wir nicht herumkommen. Vielleicht, so dachte ich mir in der Predigtvorbereitung, erleben wir gerade in unserem Land so wenig mit dem Heiligen Geist, weil wir an diesem Punkt so nachsichtig mit uns sind. Gehorsam ist kein großes Wort in unserem Leben. Aber im Neuen Testament ist immer wieder davon die Rede. Ausdrücklich, Gehorsam kommt oft vor, aber es ist auch ganz oft in anderen Prinzipien des Neuen Testamentes impliziert. Zum Beispiel spricht Jesus davon, dass wer im Kleinen treu ist, über Größeres gesetzt wird. Wer im Kleinen treu ist, wird auch über Größeres eingesetzt. Und da ist Gehorsam unerlässlich. Im Kleinen treu zu sein, das geht gar nicht ohne Gehorsam. Das, was Jesus uns sagt durch sein Wort, vielleicht durchs Gebet, durch Geschwister, wenn wir das nicht beherzigen im Kleinen, werden wir es auch nicht im Großen erleben. Oder Paulus spricht an einer anderen Stelle davon, dass wir als Nachfolger Jesu das ernten, was wir vorher ausgesät haben. Wenn Gehorsam beim Säen nicht dazugehört hat, dann werden wir auch nicht wirklich etwas ernten können, weil es Gott so wichtig ist. Gehorsam ist das eines der wichtigsten geistlichen Prinzipien des Neuen Testaments. Praktisch kann es so aussehen, dass der Heilige Geist dich und mich vielleicht auf einen Missstand in meiner eigenen Persönlichkeit, in meinem Charakter, in meinem Tun hinweist. Etwas, was ich schon lange falsch mache, wovon ich eigentlich auch schon Bescheid weiß. Vielleicht macht er mich auf zerstörerische Gewohnheiten aufmerksam, die mir nicht gut tun. Die Frage ist, höre ich dann darauf? Lasse ich es auf mich wirken und bin ich dann gehorsam und gehe auch erste Schritte, die mir dabei helfen, davon wegzukommen? Ein anderer Punkt kann auch sein, dass er uns ganz praktisch auf andere Dinge aufmerksam macht. Zum Beispiel auf Leute in unserer Gemeinde, vielleicht heute nach dem Gottesdienst, denen es scheinbar nicht gut geht. Gehe ich dann auf diese Person zu und frage sie, ob ich irgendwie helfen kann, ob ich beten kann? Oder vielleicht macht er uns auf andere Dinge aufmerksam, wo Geschwister in irgendeiner Notsituation sind. Helfe ich da oder lasse ich das an mir vorüberziehen? Das sind ganz praktische Fragen, wo Gehorsam das Stichwort ist. Bin ich da gehorsam? Es hört sich so alt an. Bin ich gehorsam? Aber es ist so wichtig im Neuen Testament. Es ist so wichtig in unserem Christenleben. Da kommen wir nicht drum herum. Wenn wir also unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit in diese drei Gs investieren, Gottes Wort, Gebet und Gehorsam, werden wir auch die Früchte davon tragen. So wie Paulus es gesagt hat, das, was wir sehen, werden wir auch ernten. Wenn wir darin unterwegs sind, werden wir auch die entsprechenden Früchte tragen. Es ist aber ein Prozess. Ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Der auch eigentlich niemals abgeschlossen ist, solange wir hier auf dieser Erde rumlaufen. Ich bin nicht fertig. Niemals. Niemals. Ein Christ auf dieser Erde ist niemals fertig. Der Heilige Geist will immer einen Schritt weitergehen. Immer einen Schritt weitergehen. Er überfordert uns nicht. Niemals. Genauso. Aber er will beständig diesen Prozess in unserem Leben gestalten. Manchmal, wenn man mit Jugendlichen spricht, und das ging mir damals genauso, wo ich das erste Mal so richtig in meine Frau verknallt war, da war plötzlich das Reden Gottes für mich ganz wichtig, weil das ist ja eine Entscheidung, die den Rest meines Lebens prägen wird. Ist sie die richtige oder nicht? Und da habe ich mich dann hingesetzt, Bibel gelesen und gebetet und wollte, dass Gott mir doch jetzt irgendwie ein Zeichen vom Himmel fallen lässt, ja oder nein. Aber wenn ich vorher nicht geübt habe, wenn ich vorher nicht schon die Stille vor Gott gesucht habe, gelernt habe, wie seine Stimme in meinem Leben sich anhört, dann wird es ganz schwer, jetzt plötzlich auf Knopfdruck alles zu verstehen, was er vielleicht jetzt gerade sagen möchte. Es ist also ein Prozess, wo wir hineinwachsen können, wo wir hineinwachsen dürfen und wo wir hineinwachsen sollen. Es ist Teil unseres Christenlebens, so lesen wir es immer wieder im Neuen Testament. Und der Heilige Geist will mit uns gehen und er gibt uns sogar die Kraft dafür, diese Veränderungen anzugehen. Wir haben festgehalten, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht nur eine normale Person, sondern eine göttliche Person der Dreieinigkeit. Und wir haben auch gesehen, dass er ganz spezielle Aufträge und Aufgaben hat. Er will uns im Alltag unterstützen. Er will uns führen. Er will uns aber auch dabei helfen, Veränderungen im eigenen Leben und in unserer Umwelt zu bewirken. Und von seiner Seite aus ist alles klar. Er will etwas tun und er ist Gott. Er kann also das tun, was er will, aber er beschränkt sich und sagt, ich gehe den Schritt mit dir, so wie du es willst und so wie du es kannst. Wenn du mich an der Hand nimmst, gehe ich mit dir weiter. Und diese drei Gs sind ein guter Wegweiser, gute Unterstützung, gute Begleiter, um das mit dem Heiligen Geist zu erleben. Amen.